zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ein Radio 1 Medienmagazin außer der Reihe, ein Video-Hangout, dokumentiert nur in der Tonspur vom 18. September 2012. Ein Service sozusagen für all die, die nur jetzt die Ohren frei haben, aber dennoch wissen wollen, so eine Art Making-of der Doku von Carsten Behrendt und Kai Meseberg, nämlich Alles Liquid, eine Langzeitbeobachtung anhand von drei Protagonisten der Berliner Piraten. Dazu traf ich mich mit Carsten Behrendt im sogenannten Hangout on Air. Ich habe die Tonspur abgetrennt, ein paar Störgeräusche rausgemacht. Es klingt teilweise sehr abenteuerlich. Das liegt jetzt wirklich an der Google Streaming Technologie und Aufzeichnung. Das Bild war dann nicht so, wie es im Vorschaubild zu sehen war. Aber das spielt ja hier in diesem Audio-Podcast keine Rolle. Ich hoffe dennoch, es klingt teilweise wie Mittel- oder Kurzwelle, dass Sie die nötige Konzentration haben, wenn Sie wissen wollen, sozusagen behind the doors vom ZDF, wie diese Doku entstanden ist, welche Intentionen die Macher hatten und vielleicht welche Psychologie mit ins Spiel kommt, bei solch einer Langzeitbeobachtung ein Jahr lang drei Leute zu begleiten. Ist man möglicherweise embedded dann als Macher, weil man Sympathie gewinnt oder weil man auch Abneigung empfindet, dass man dann einen anderen Film abliefert, als man ihn gedanklich begonnen hat. Hören Sie also jetzt die Tonspur dieses Hangouts. So, aber ich denke, jetzt können wir anfangen. Die Uhr zeigt es hinter mir, 18. September 2012 um 22 Uhr und 9 Minuten. Hier ist Berlin. Das ist immer schon mal ein Satz, den ich sagen wollte, und zwar im Fernsehen. Nun ist das nicht ganz ein Fernsehen geworden, aber immerhin, Google Plus ermöglicht uns die, ja, fast schon fernsehgefühlstechnische Entäußerung auch in einer Art Videokonferenz. Und deswegen geht das Radio 1 Medienmagazin mal diese Wege, weil die Sendung am Samstag zwischen 18 und 19 Uhr auf Radio 1 doch immer sehr zeitlich begrenzt ist. Ich möchte gerne diese Form nutzen, in loser Folge interessante Leute vorzustellen mit interessanten Projekten, die zudem auch noch, und da sind wir bei Dieter Thomas Heck, hier ist Berlin, nicht nur beim Zweiten Deutschen Fernsehen arbeiten, sondern eben beim Fernsehen. Und das kann man mit solch einem Hangout, wenn er denn funktioniert, auch sehr gut machen. Heute ist die Begrenzung ein bisschen so, dass wir zwar Bewegtbild zeigen kann, dass der Ton noch etwas abenteuerlich zugespielt werden müsste und dass das Bild ruckelt. Deswegen wird das schon so eine Art Zwiegespräch sein, und ich hoffe, es gibt auch interessante Wortmeldungen, entweder per Twitter, ich guck mal, oder auch direkt bei Google Plus. Man findet uns über das Medienmagazin, Radio 1 Medienmagazin bei YouTube. Und man findet uns bei Google Plus ebenfalls, indem Sie meinen Klarnamen eingeben, Jörg Wagner. Damit habe ich mich vorgestellt. Ich mache seit 15 Jahren auf Radio 1 die dortige Mediensendung und habe jemanden zu Gast, der schon immer mal wieder aufgepoppt ist, ganz kryptisch, auf meiner Videowand und sicherlich auch bei Ihnen. Es ist Carsten Behrendt. Carsten, ich muss dich ganz kurz vorstellen. Du bist mal bei mir in der Sendung gewesen, als du das Projekt 24 Stunden Südafrika, nee, überhaupt Afrika gemacht hast.
Nee, Südafrika. Dort haben wir
Südafrika, ja. Aber es ging dann über den Tag verteilt dann auch, glaube ich, ich weiß noch, meldete sich Marietta Slomka auch mit einer Hochglanz-Doku in diesem Zusammenhang, aber nicht aus Südafrika, ne?
Nee, Marietta hatte auch mit unseren 24 Stunden nichts zu tun.
Dann habe ich das verwechselt,
das aber... Das war ein Afrika-Schwerpunkt zur Fußball-WM, und wir haben 24 Stunden gemacht und Marietta Slomka 2x45 Minuten.
Aber das kann man ja alles nachhören im Medienmagazin, auch zweifelsweise ich, wenn ich also hier schon ein paar Demenzerscheinungen habe. Der Podcast ist ja noch online, den kann man sicherlich googeln. Aber Carsten, das ist das erste Mal, wo wir uns tatsächlich begegnet sind, dann so zwischendurch mal bei irgendwelchen ZDF-VJ-Sachen. Oder ich kann mich erinnern, es gab diese Internetgeschichte, also die im Internet weitererzählt wurde, ein Krimi.
Wer rettet Dina Fox, ja.
Genau, und da sind wir uns immer mal wieder über den Weg gelaufen, und nun habe ich gesagt, wird es Zeit mal, dich vielleicht ein bisschen besser vorzustellen, weil du hast nicht nur, das entnehme ich zumindest den fleißigen Schreibern in diesem unserem Netz, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert an der Universität der Künste Berlin, sondern...
Google weiß doch schon alles, was muss man das noch erzählen?
Ja, aber man ist ja auch selber faul. Ich will dich ja bloß versuchen einzuordnen. Du warst auf der Henry-Nann-Journalistenschule, und was man vielleicht sagen muss, und da wird es jetzt eben für mich auch interessant, du bist nicht so ein dahergelaufener VJ, der sagt, er borgt sich Vaters Kamera aus und macht hier einfach irgendwas irgendwas in diesem Netz, sondern du bist ein ZDF-Reporter, Inlandskorrespondent und Träger des Nachwuchsjournalistenpreises der Christlichen Medienakademie.
Ich schalte gleich mein Video ab, sonst werde ich rot.
Du kannst ja die Schwarz-Weiß-Einstellung nutzen. Und du hast auch den CNN Journalist Award bekommen. Wofür?
Den habe ich bekommen für eine Reportage über einen Sparer, einen deutschen Sparer, der sein Geld bei der isländischen Coptingbank angelegt hatte, die dann pleite gegangen ist zu Beginn der Finanzkrise. Und der Herr Bellmann, so hieß er, der hat sich dann entschieden, mal nach Island zu fahren, um nach seinem Geld zu suchen. Und ich habe ihn dabei begleitet.
Das war offenbar für CNN ein preiswürdiger Film. Hast du es auch so empfunden? War das? Hattest du das Gefühl, das läuft auf den Preis hinaus?
Ich hatte zumindest das Gefühl, als wir als ich diese Geschichte gedreht habe, dass das was Besonderes wird, weil das war der Beginn der Finanzkrise, alles so abstrakt und keiner konnte sich was unter diesen Lehman-Brüdern so richtig vorstellen und welche Auswirkungen das hat und was systemrelevant und alles bedeutet. Und auf einmal hatte ich diesen Kleinsparer, der dieser ganzen Krise ein Gesicht gegeben hat und da merkte ich dann schon so, bei dieser Geschichte ist irgendwie passiert was Besonderes.
Wann war das? In welchem Jahr?
2008.
Und heute Nacht, also 0.20 Uhr, nicht ganz exakt am Datum 18. September, aber in der Programmlogik des Zweiten Deutschen Fernsehens dann doch noch der heutige Sendetag, 0.20 Uhr bei ZDF Info, läuft deine neueste Doku, ein Hochglanzfilm von 0.20 Uhr bis 1.05 Uhr, glaube ich, so in dieser Drehung.
Ja, 45 Minuten.
45, also eigentlich 43 will man ja immer, ne, beim ZDF.
Und wir haben glatt 44 gemacht.
Über die Piratenpartei. Du hattest schon mal einige Vorläufer gestartet. Ich gucke mal eben schnell. Man kann ja glücklicherweise zumindest hier den Bildschirm freigeben für eine Geschichte. Da sehe ich gerade, ist das Plugin abgestürzt. Aber dennoch, ich habe den Titel nicht auswendig gelernt. Piraten im Praxistest. Ja. 13. März 2012.
Ja, der Film hieß Der Piratenhype, ja.
Aber das ist jetzt hier ein Frontal 21 Beitrag.
Ach so, das auch noch, ja. Oh, ja, jetzt sehe ich's.
Und das ist die Anmoderation dazu. Das habe ich ja nun mal jetzt so, weil wir auch ein bisschen spielen wollen mit den neuen Möglichkeiten, hier reingedingst. Und hier ist tatsächlich der Piratenhype. Geht Politik auch anders? Da kommt erstmal Werbung. Ich weiß gar nicht, dürfen wir hier eigentlich Werbung machen?
Fürs ZDF immer, ja.
Ja, ja, aber so, das ist ja nicht das ZDF, das macht ja Google mit dir. Also das heißt, das ist
überspringen.
Oder du musst reden, damit du...
damit ich im Bild bin und diese Werbung, genau. Das Quatsch, da steht jetzt alle Sorgen los. Ja, das ist doch super.
Ja, holen wir uns mal wieder zurück. Das ist auch immer interessant, dass das Bild erstmal so ein bisschen braucht, um sich auf uns scharf einzustellen. Ja,
sag mal, wollen wir vielleicht mal einen Link rumschicken zu diesem Selbstgespräch von uns beiden hier?
Naja, auf alle Fälle wird das ja von YouTube akkurat aufgezeichnet. Da kann man sich bis in alle Ewigkeit mitschneiden. Und außerdem kann man das jetzt auch, wenn man nicht Mitglied ist im Hangout, direkt live ansehen am Google Plus Arbeitsplatz von mir, Jörg Wagner, und im Radio 1 Medienmagazin YouTube-Kanal. Also man kann dann so ganz passiv zugucken.
Der Medienmagazin YouTube-Kanal, den suche ich gerade nochmal. Ich würde den gerne mal rumschicken.
Aber lenk mal nicht ab. Du hast
Entschuldigung.
Mindestens zwei Filme gemacht über die Piraten. Und jetzt läuft heute Abend also der 45 Minuten Langzeitbeobachtungsfilm. Ein Jahr lang Piratenpartei. Heute ist ja noch, sieht man ja, der 18. September 2012. Also vor einem Jahr holten die Piraten 8,9%. Ist da die Idee zu dem Film schon geboren worden, den wir nachher um 0.20 Uhr sehen können? Und für die, die das jetzt aufgezeichnet gucken, bestimmt in der Mediathek des Zweiten Deutschen Fernsehens?
Ja, da ist eigentlich die Idee entstanden. Die ist, genauer gesagt, eigentlich am Tag danach entstanden, am 19. September, als ich den Simon Kobylewski als ersten der Piraten getroffen habe. Die Idee war vom Heute-Journal, geh doch da einfach mal hin nach diesem sensationellen Wahlerfolg und guck mal, was sind das eigentlich für Leute, die da jetzt ins Abgeordnetenhaus einziehen. Und ich bin dann eben auch wirklich ganz neugierig hingezogen, allein mit meiner Kamera waren Dutzende Fernsehteams dort und ganz viele schreibende Journalisten. Und ich habe mir dann einen rausgegriffen, den Simon Kobylewski, und habe den mal so begleitet bei seinem ersten, das war überhaupt sein erster Besuch im Abgeordnetenhaus. Und daraus ist eine ganz schöne Geschichte entstanden und auch dieses Gefühl, ich glaube, ich bleibe an denen mal dran.
Ja, warum? Weil die Piraten so neu sind oder weil sie anders waren?
Ich fand es einfach faszinierend, dass da irgendwie Leute, die sich nicht auf der üblichen Partei-Karriereleiter hochgearbeitet haben, plötzlich im Abgeordnetenhaus waren. Die standen da einfach davor, 15 Leute, die plötzlich Abgeordnete werden sollten. Und das Ganze hat ja noch eine ganz interessante psychologische Komponente, weil 15 Leute standen auf der Landesliste, 15 sind gewählt worden. Wenn einer von denen aussteigen möchte, gibt es keinen Nachrücker. Also es ist verboten, es darf halt niemanden nachschicken. Also so ein bisschen so ein Big Brother Container, den die Piraten sich da gezaubert haben. Und das fand ich einfach spannend. Es ging ganz ehrlich weniger um die Partei als mehr um die Personen und zu gucken, wie wird man eigentlich Politiker.
Das ist auch schon das Stichwort Big Brother Container. Bevor ich diesen Hangout eben gestartet habe, habe ich schon mal ein bisschen getwittert und auch die Frage gestellt, ist das möglicherweise diese Langzeitbeobachtung mit einer VJ-Kamera so etwas wie das Herstellen eines Big Brother Containers? Also dieses rund um die Uhr, in dem Fall ja nicht, aber doch ziemlich intensiv beobachten mit einer Kamera und dann das Vergessen der Kamera. Das haben die meisten Big Brother Teilnehmer tatsächlich berichtet, dass sie sagten, irgendwann haben wir diese Kameras nicht mehr gespürt und haben uns authentisch gezeigt. Und Spiegel Online schreibt heute über deinen Film, zeigt das authentische Porträt einer Handvoll junger Politiker, die eigentlich gar keine sind, aber durch den Wahlerfolg am 18. September 2011 ins Hauptstadtparlament gespült wurden. Und sie benutzen das Wort authentische Porträt. Glaubst du, dass du authentisch drei Protagonisten zeigen konntest?
Ich hoffe es. Also es ist zumindest mein Anspruch, dass ich sie so zeige, natürlich wie ich sie erlebe, aber vielleicht auch ein Stück weit, wie sie selber sind. Da sind wir sehr schnell bei dem Punkt der Inszenierung. Ich habe manche Dinge bis zum Schluss an den dreien nicht verstanden. Es gab immer wieder Momente, wo ich dachte, es bricht irgendwie, aber das macht es ja auch spannend. Also sich abzuarbeiten an Menschen, wirklich mehr an Menschen als an der Partei, das macht es ja auch wieder spannend. Also da, solange ich Sachen nicht kapiere, habe ich auch den und merke, da knistert aber was, bleibe ich halt auch gern dran.
Jetzt müssen wir jetzt nochmal die drei Leute vielleicht auflisten. Also einen hast du schon genannt, dann ist der Kollege Lauer dabei.
Simon Kowalewski ist der jetzt die bunten Haare hat, den kennen vielleicht einige, die anderen beiden sind schon noch bekannter als er. Genau. Martin Delius und Christopher Lauer.
Christopher Lauer. Das war naheliegend, Christopher Lauer zu nehmen, weil er erstmal so herausragte, Medienpräsenz zeigte, witzig war, originell, provokant war? Oder weswegen hast du dich für diesen, ich glaube im Französischen gibt es da das Wort enfant terrible, warum hast du ihn gewählt?
Ehrlich gesagt drängte der sich für uns gar nicht so auf, weil ich habe ja noch einen Co-Autor, den Kai Meseberg, den muss ich auch mal erwähnen, weil ohne den wäre dieser Film nie entstanden. Also wir haben uns den Christopher Lauer eigentlich als letzten ausgesucht. Das hat sich einfach irgendwie so ergeben. Ich fand den ziemlich anstrengend am Anfang und dann merkte ich aber doch, es ist dieses Anstrengende könnte für einen Film, für eine längere Beobachtung halt auch was sein, woran wir uns abarbeiten können. Und deswegen kam er dazu. Wir hatten eigentlich, und das finde ich im Nachhinein auch sehr schade, noch die einzige Frau, die Susanne Graf aus der Fraktion dabei. Aber leider ist sie relativ häufig krank gewesen in dem Jahr, sodass wir uns dann ein bisschen aus den Augen verloren haben.
Ich will jetzt nochmal zu dem Zeitpunkt zurück, wo du die Idee hattest und wo man ja dann von der Idee erstmal als VJ auch beim zweiten deutschen Fernsehen ja andere Leute begeistern muss für ein längeres Beobachten.
Vielleicht sollen wir mal erklären, was VJ eigentlich ist, oder?
Weiß ich nicht, ja.
Also natürlich die Medienmagazin-Gucker, die wissen das natürlich, Entschuldigung.
Nein, das ist, was wirft man mir manchmal vor, dass ich vielleicht zu elitär schon bestimmte Dinge voraussetze. Ich lasse mich da auch gerne
Also ich finde, DJ hört sich immer ein bisschen nach Disco an irgendwie und Platten auflegen und so bunte Bilder.
Videojournalist, eine ziemlich junge Gattung des Journalist. Ich habe mal diese Zeitschrift Cut gehabt, die beim Hessischen Rundfunk die ersten Videojournalisten ausmachte, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Seit wann gibt es sie beim ZDF?
Seit, es gab eine Pilotgruppe, die war so vor mir, und dann 2007 war die erste große Ausbildungsrunde mit 30 Leuten. Und VJ heißt halt, dass du als ein Mann- oder ein Frau-Team alles, was Fernsehen ausmacht, auch allein produzieren kannst. Also du hast eine eigene Kamera und ein eigenes Schnittlaptop, mal vereinfacht gesagt, und damit kannst du dann eben selber Fernsehen herstellen.
Das ist wirklich ein großer Schritt für das öffentlich-rechtliche System, sowas überhaupt zuzulassen. Als ich mal 1998 mit einer damals zugegebenermaßen High-8-Kamera einen Fernsehbeitrag machen wollte, da haben die Kollegen gleich abgewunken und haben gesagt, das ist semi-professionell, wir probieren das gelegentlich mal, aber wir wollen ja auch nicht, dass die Arbeitsplätze flöten gehen. Also Kameramann ist ein Job, Tonmann ist ein Job, der das Licht setzt, ist natürlich alles, sind hochqualifizierte Leute, und man merkt es auch schon, ob man drei Leute am Set hat oder nur einen, aber alle warnen davor, die Videojournalisten ausbilden, es so zu machen, als würde man eine richtige Beta, ein Team mit so vielen Menschen nur imitieren. Also machst du Abstriche an der Ästhetik, am Ton? Ich habe hier gesehen, du hast schon drei kleine Schnipsel reingestellt ins Netz. Da war der Ton ziemlich grottig, also so als wäre
Dankeschön.
Als Radiomann darf man das mal sagen. Das wirkt eben so, als ob das Mikrofon am Revier nicht funktionierte. Und da ich gelegentlich auch mal das ein oder andere Radiointerview gleichzeitig mit einer Kamera abfilme, weiß ich, bei mir im Kopf ist natürlich Radio First, dass der Ton in erster Linie stimmen muss. Bei mir stimmt eben das Bild in der Regel nicht. Und dann habe ich hinterher ziemlich viel Arbeit.
Siehst du, bei mir stimmt dann beides nicht, weder das Bild noch der Ton, und irgendwie.
Nein, aber das ist eben tatsächlich die Frage. Diese Abstriche hat man früher nicht zugelassen. Beim DDR-Fernsehen weiß ich das, da gab es immer ein Protokoll, da wurden sogar alle Spratzer aufgeschrieben, also Bildstörungen im Farbsignal, und wenn eine Produktion zu viel davon hatte, dann wurde die technisch nicht freigegeben. Also da hatte der deutsche Ingenieur richtig noch was zu sagen. Wie ist es heute?
Also zu dem Technischen ist es so, ich lege mir die Latte da schon ziemlich hoch, und für mich ist wichtig, dass ich gute Bilder produziere, dass ich auch den für mich bestmöglichen Ton mache. Bin aber nicht so drauf, dass ich sage, ich kann das alles besser als die Leute, die jahrelang eine richtige Ausbildung gemacht haben. Ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ich mit Kameraleuten arbeite, mit guten Tonmenschen. Wenn ich tolle Cutter habe, bei dem Film jetzt, bei dem Alles Liquid, haben wir viele Teile dann auch mit einer Cutterin, der Viola Rusche, zusammengeschnitten, und das weiß ich sehr zu schätzen. Ich glaube, was ich als VJ leisten kann, ist, dass ich eine inhaltliche Qualität kriege, weil zwischen mir und meinem Interviewpartner oder der Person, die ich begleite, halt viel weniger Technik steht, also nämlich nur diese Kamera und ich. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Chemie entwickeln, und deswegen kommen wir schneller zu der eigentlichen Geschichte. Und deshalb ist, glaube ich, das, was viele Sender jetzt begriffen haben, dass es eben auch eine inhaltliche Qualität ausmacht, wenn VJs unterwegs sind. Und es gibt die anderen auch noch, die es unter Kostenaspekten machen. Also zu sagen, damit sparen wir halt jede Menge Geld, weil den Journalisten haben wir eh draußen, dann nimmt er halt die Kamera mit, dann sparen wir uns den Kameramann. Wenn es so wäre, also wenn ich es machen müsste, dann würde ich es nicht mehr so gern machen. Wenn nicht, würde ich es dann, glaube ich, gar nicht mehr machen.
Vielleicht sollten wir mal kurz das Equipment erklären, was du hast, denn heutzutage kann man ja schon mit Papas Kindergeburtstagskamera richtig gute Aufnahmen machen, also mit 400, 500 Euro ist man da schon auf der sicheren Seite. Ein Schnittprogramm, ja, mein Gott, da gibt es sicherlich auch Alternativen im Bereich der Free- und sonst wie Software, also da liefern ja manche Kamerahersteller auch schon was mit, oder man kann sich ziemlich gute Apps runterladen für das Smartphone oder für den Tablet-PC. Was hast du ganz genau?
Soll ich jetzt Werbung machen?
Ich glaube, wir können erwähnen, es gibt Canon, es gibt Panasonic, es gibt Sony im professionellen Bereich, aber womit arbeitest du und warum? Ich glaube, das ist zwar Werbung für die Firma, aber vielleicht erklärt sich dann auch, was das Besondere an diesen Kameras ist, denn nicht jeder kann mit irgendeiner Kamera vielleicht dann solche Art Tätigkeit machen wie du. Also ich glaube, hier bedingt sich's, und okay, da wir hier bei YouTube sind, glaube ich, ist das jetzt auch nicht
bei
Landesmedienanstalten irgendwie jetzt rügen.
Ich finde immer, man kann auch so die Kamera, weil die wird bestimmt von Google dann automatisch eingeblendet.
Naja, ich blende sie ein. Dann ist es in meiner Verantwortung.
Also, die Kamera ist von Panasonic.
Ja.
Und das ist die HVX 171. Ich glaube, es ist HVX.
171, ja.
Genau.
Die gibt's.
HPX. HP. Oder HP? HVX. Doch, HVX. HPX, Entschuldigung.
Naja, HPX. Ich werde sie mal kurz raufgeben, damit man sich so eine Vorstellung machen kann, mit welchem Gerät du. Das ist ja auch vielleicht nicht uninteressant.
Ja.
Da sieht man sie.
Genau.
Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Die spenden dann bitte an das zweite deutsche Fernsehen.
Also das ist die Kamera, mit der ich hauptsächlich arbeite. Ich setze aber auch Spiegelreflexkameras ein zusätzlich, wenn ich mit geringer Schärfentiefe arbeiten möchte, also wenn ich so ein bisschen diesen Kino-Look haben möchte.
Lass mich raten, das ist die D5 von Canon?
Nein, die ist mir viel zu groß, die passt nicht mehr in meine Tasche rein, wenn ich unterwegs bin. Was ich einsetze, ist auch von Panasonic die GH2 zum Beispiel oder auch mal von Canon die EOS 60D. Die beiden Kameras sind das eigentlich. Jetzt für die Piratengeschichte, für alles Liquid, haben wir die GH2 eingesetzt für die ganzen gesetzten Interviews. Also diese Interviews, die immer wieder als Schnipsel auftauchen im Film mit Christopher Lauer, mit Martin Delius und Simon Kowalewski, die sind halt hauptsächlich mit dieser Kamera gedreht und diese andere, die Panasonic, diese große, war als zweite Kamera da und hat den Ton auch aufgezeichnet.
Das wollte ich sagen. Also sie hat ja oben so eine Tüte, haben wir ja eben gesehen, so eine Art Richtmikrofon.
Ja.
Das ist ja wichtig, wenn du entfesselte Aufnahmen machen willst. Du kannst ja die Leute, wenn die über die Flure rasen oder über den Marktplatz stapfen, nicht ständig verkabeln oder mit Funkmikros ausstatten.
Doch.
Sind die,
ja, okay. Das ist das Entscheidende beim DJ-Dasein, das Funkmikrofon. In der Regel begleite ich ja eine Person und wenn ich der dann so einen kleinen Funkanstecker hier so ans Revers hefte, dann kann ich mich und die Person sich völlig frei von mir bewegen. Ich kann auch mal ein bisschen weiter wegkommen und kriege trotzdem mit, worüber sie spricht und habe eigentlich immer einen recht guten Ton. Mit dem Mikrofon, was auf der Kamera ist, kriege ich halt nur das mit, was unmittelbar sich vor meiner Linse befindet. Und wenn ich dann nur mal bei mir jemand sagt, gucken Sie noch mal da drüben hin, mich von ihm löse, ist dann auch mein Ton schlechter.
So, jetzt haben wir das technische Equipment so einigermaßen eingegrenzt. Also du bist sehr mobil unterwegs und offenbar hat das zweite deutsche Fernsehen auch mit den technischen Möglichkeiten dieser Geräte keine Probleme. Im Gegenteil, die sind, ich habe also diese Muster gesehen, ziemlich hochwertig. Nun fängt ja die eigentliche Arbeit an. Man hat das Equipment, man hat möglicherweise ein Budget, man hat die Chefs dafür gewinnen können, hier einen Jahresfilm zu machen, das ist ja in der deutschen Filmgeschichte.
Wir haben da nicht wirklich jemand für gewonnen, wir haben einfach losgelegt.
Achso, und hinterher sozusagen für die Ablage dann so ein Konzept geschrieben oder nein?
Ja.
Oder doch?
Ja. Doch.
Okay, ich weiß nicht, ob du den Film Die Kinder von Golzo, glaube ich, war das, kennst, diese Langzeit.
Das war quasi unser Vorbild. Aber ich mache den Christopher Lauer nicht, bis er Rente wird, diese Geschichte.
Das würde ich mir jetzt nochmal überlegen. Also das ist, du hältst damit unter Umständen ja eine Parteiengeschichte fest. Man kann sich ja so einigen, bis die Piratenpartei nicht mehr da ist.
Ich werde in 20 oder maximal 30 Jahren die jungen Leute zu ihm kommen und sagen, wieso, was machen die Piraten? Sie sind ja total alt und oll und wir machen das jetzt mal anders.
Ja, das ist sowieso meine Theorie, dass möglicherweise das Parteiensystem sich überleben wird, wenn diese Schwarmintelligenz danach sich ausrichtet, wir nehmen jetzt immer den Besten, also der die beste Idee hat und organisieren das, herauszufinden, wie hat man die beste Idee für ein Autobahnteilstück oder so, dass es dann völlig egal ist, ob das eine SPD, CDU oder sonst wie man ist und damit macht man ja die Parteien möglicherweise überflüssig, was nicht heißt, dass die Piraten überflüssig sind. Einer muss ja irgendwie sozusagen...
Ja, doch, an dem Punkt, das ist ja genau das, damit hast du eigentlich die Piraten und das, was sie wollen, relativ gut erklärt. Die steigen wir plötzlich um aufs Thema Piraten von Vijay, aber das Ziel ist es eben, die Demokratie so zu verändern, dass wir zu einer richtigen Basisdemokratie kommen und letztlich die Parlamente überflüssig zu machen. Also wir waren in Prag bei der Konferenz der internationalen Piratenparteien und haben da für einen anderen Film gedreht. da haben wir dann also hatten wir wirklich internationale Einflüsse und haben dann mit den Piraten gesprochen. Und die sagten uns, dass im Prinzip die Form der Partei jetzt da ist, um das System von innen heraus zu verändern. Das ist halt sehr weit gedacht und wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, wie die Piratenpartei sich im Kleinen anstellt, auch total utopisch. Aber es ist eine Vision, die nicht so häufig kommuniziert wird, aber die schon dahinter steht. Und einige sagten, oder wir haben mal konkret gefragt, heißt es, wenn ich Piraten wähle, dass ich dann langfristig für ein Ende von Parlamenten wähle? Und ja, das wurde uns auch so bestätigt. Also ich glaube nicht, dass alle Piraten das so tragen, also weil das ja natürlich sehr weit gedacht ist. Viele sagen sich wahrscheinlich, wir möchten auch frischen Wind in die Parlamente bringen. Aber das ist zumindest so in der Theorie eine der Strecken, wo es hinführen kann und soll vielleicht für einige auch.
Aber das ist gar nicht so ein großer Sprung jetzt von Vijay zu dem Thema, weil...
Doch, ich lasse mich nicht vereinnahmen, Entschuldigung.
Nein, da kommt man nämlich gleich hin. Das ist nämlich das Problem einer so einer Langzeitbeobachtung. Aber ich will noch erstmal auf etwas anderes hinaus, denn du hast ja bestimmte Thesen im Kopf. Wenn man denn die Piraten verfolgt, ist man natürlich in erster Linie erstmal darum bemüht, schöne Bilder zu kriegen und gute Aussagen, einfach erstmal so chronistenpflichtmäßig festzuhalten und man guckt dann hinterher, was kann man draus machen. Also man dreht erstmal auf Masse. Ich habe gelesen, 70 Stunden Rohmaterial. Das ist ja erstmal kein Wert
an sich. Hat Kai sich, also mein Co-Autor, wirklich alles genau akribisch durchgeguckt.
Ja, aber nun hat man diese Arbeitsthese im Kopf, dass die Piraten die Parlamente abschaffen wollen mit ihrer Politik, weil sie Politik anders organisieren als zu jenen Zeiten, als parlamentarische Demokratie erfunden wurde, als es noch Bücher gab und eventuell im weitesten Sinne dann Fernkopierer, nämlich das Telefax. Und dann die E-Mail ist ja im Prinzip ja auch nur so ein Ding, was man abschickt und was man wiederbekommt. Also das ist ja nur eine elektronische Form des Faxes, wenn man so will. Und ja, geh ruhig ran.
Ah, das ist der Kai.
Ja, lad ihn doch am besten ein.
Hallo Kai, du bist jetzt auf YouTube sozusagen, weil ich gerade mit dem Jörg Wagner hier chatte und viel von dir schwärme. Hast du den Link gefunden? Du findest es nicht. Okay, super. Ich grüße mal alle schön, die sich im Nachhinein dann die Aufzeichnung angucken. Und ich habe auch auf Twitter die Frage gestellt, vielleicht findet es ja doch jemand. Ja, weil in dem Kanal vom Medienmagazin auf YouTube habe ich es auch nicht gefunden. Den Live-Teil. Gut, ich muss mal wieder auflegen, weil es langweilt ja alle anderen jetzt, wenn wir hier alleine reden. Ja? Okay, bis dann, tschüss. So, er hat uns auch nicht gefunden. Gestern haben wir doch einen Test gemacht und der war live zu sehen und jetzt ist das Ding
nicht. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich besser dran bin, aber ich habe eben mal probeweise reingeguckt. Ich sehe den Kontrollstream also in guter Qualität. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ja. Vielleicht mal die Buchstaben JORIWA bei YouTube reingeben. Da gibt es dann auch nochmal einen Hinweis, wo der Kanal ist.
Ich habe ja den Kanal habe ich gefunden, Radio 1 Medienmagazin.
Ach so.
Das Video nicht. Na gut.
Lass uns nochmal zurückspringen, dann soll es eben so sein, bei solch einer Premiere darf auch mal etwas nicht passieren oder nicht gelingen. Umso besser dann, wenn man den 27. Hangout macht, dann ist
das. Oh, perfekt. Ich habe es gefunden. Wer hätte das gedacht?
Lass mich dich mal rechtlich jetzt wieder zwingen. Wir sind on air, mein
Lieber. Entschuldigung.
Ja. Nein, das ist okay. Es ist bloß vielleicht die Angewohnheit, wenn man so langsam in die Jahre kommt wie ich, dass man dann seine Gedanken nicht mehr sammeln kann und dann so stark abgelenkt ist. Also, es geht darum, dass man ja mit dieser Arbeitsthese im Kopf, die Piraten wollen alles abschaffen, erstmal natürlich nur Material vor die Linse kriegt, was man so kriegen kann, aber dann fängt ja irgendwann der Punkt an, wo man sagt, für einen Film wäre das nicht schlecht und wie kriegt man jetzt diese Arbeitsthese, die man hat, in einen Film? Und ihr habt euch eben für drei Protagonisten entschieden, die ein Jahr zu beobachten, aber nach welchem Prinzip habt ihr die jetzt rund um die Uhr versucht, flächendeckend abzubilden? Habt ihr euch mit denen abgesprochen? Dürfen die mitreden? Alles so eine Fragen. Inwieweit, und das ist immer so mein beliebtes Bild, verunreinigt man mit der Pipette den eigenen Objektträger, den man durchs Mikroskop betrachtet, durch seine bloße Anwesenheit? Also inwieweit verfälscht man Wirklichkeit dadurch, dass man anwesend ist?
Ja.
Ja, das ist jetzt deine Frage.
Ich probiere so wenig wie möglich zu verfälschen, deswegen liebe ich das ja auch so, ja, so kaum auffällig zu sein mit der kleinen Kamera. Und wir haben keine Absprachen getroffen mit den drei. Die waren ab und zu mal neugierig und es gab dann natürlich auch, weil man eine gewisse Nähe entwickelt, auch Running Gags. Zum Beispiel hat sich Martin Helius immer beschwert, dass ich ihn nie wie Helmut Schmidt rauchend irgendwann mal in einem der Beiträge gezeigt habe. Das war für ihn die Motivation, weiterzumachen bei der Geschichte. Und sowas entwickelt sich natürlich. Aber ansonsten gab es überhaupt keine Absprachen. Aber das würde ich auch nicht machen.
Ja, aber stopp mal, man muss sich ja absprechen, denn man muss ja wissen, wo sind die. Man geht ja nicht mit denen schlafen. Also ich meine jetzt nicht sexuell, sondern man ist ja nicht so wie bei Big Brother in der glücklichen Lage, einen Container zu haben, wo man sieht, wann werden die wach, und man ist ja dann da, wenn sie sinnvolle Sachen machen, möglicherweise, die für den Film ganz nützlich sind. Also ihr musstet euch ja absprechen.
Das stimmt.
Habt, also, habt ihr eine Piraten-App gehabt, wo ihr immer sie geortet habt?
Ja, wir haben natürlich vor allem Kai rund um die Uhr Beobachtung auf Twitter gemacht. Das heißt, also, wir haben schon geguckt, was machen die, wo gehen sie hin, was ist an Veranstaltungen da, die für uns interessant sein könnten. Das war teilweise auch extrem kurzfristig, dass wir Dinge erfahren haben und dann die Kamera gegriffen und los. Also da war wirklich viel reagieren und dann schnell entscheiden, ist es jetzt was, was über den Zeitraum eines Jahres dann auch noch interessant sein könnte. Natürlich haben wir dann auch viel produziert, was letzten Endes nicht in diesem Film dann auftaucht, aber das gehört halt dazu. Also wir haben probiert, wirklich sehr dokumentarisch zu arbeiten und nicht mit vorgefestigten Meinungen da reinzugehen.
Also ihr hattet eine Generalvollmacht, immer aufzutauchen, wann ihr Lust hattet?
Na, die Generalvollmacht, die kriegt eigentlich jeder, der auch mal bei den Piraten in der Fraktionssitzung gehen möchte, denn die sind grundsätzlich öffentlich. Wir haben da auch Grenzen erlebt. Wir haben auch für Grenzen, also dafür gesorgt, dass die Piraten sich selber überlegen, wo sie Grenzen ziehen. Aber grundsätzlich ist eigentlich alles bei den Piraten öffentlich. Damit haben sie halt auch so manchmal Probleme. Aber wir sind einfach hingegangen und waren da.
Und jetzt komme ich zu diesem Big Brother-Effekt. Haben die drei Protagonisten die Kamera vergessen? Hattet ihr das Gefühl, die sind nach, was weiß ich, mehreren Wochen Beobachtung jetzt authentischer geworden, nachdem sie am Anfang vielleicht möglicherweise sich noch für eine Kamera inszeniert haben?
Das hängt von den einzelnen Protagonisten ab. Also bei Simon Kowalewski hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass er sehr schnell in so einem Modus ist, dass er einfach so ist, wie er ist. Das ist leicht aufgekratzt und von einem nicht zu stoppenden Optimismus. Und den habe ich so vor der Kamera erlebt, wie auch sonst, wenn sie nicht aus war. Bei Martin Delius war das etwas schwieriger. Der war am Anfang immer kurz davor, in die Kamera zu winken, was natürlich das Schlimmste ist. Also nach dem Motto, haha, ich sehe, dass der gerade filmt. Und er ist so ungefähr, ja. Und das war dann anstrengend. Da musste ich dann auch irgendwann mal sagen, so geht es nicht. Also das macht mir jede Situation kaputt, wenn, sobald ich mit der Kamera auftauche, er sich umdreht, grinst und anhält mit dem, was er tut. Und Christopher Lauer, der registriert sehr genau, wann die Kamera auf ihm ist, und der gibt ja auch den Medienprofi, der schaltet nie ab, was die Kamera angeht. Also es ist sehr schwer, ihn da in einem unbeobachteten Moment zu erwischen. Ich meine, wir haben ja auch nicht mit versteckter Kamera gedreht oder so, es war ja nun mal offen, das ist auch die Anlage dieses Projekts, aber so sind die drei unterschiedlich damit umgegangen, und das hat sich bei Martin Delius verändert über die Zeit, also der ist dann anders damit umgegangen, hat es auch akzeptiert, und bei Christopher Lauer, der war bis zum Schluss halt in seinem Modus, in seinem Kameramodus.
Obwohl man, vielleicht ist das ja sein Modus. Also
ja, das glaub ich
nur
auch.
Er wird es wahrscheinlich wissen, aber vielleicht gibt es ja da kaum Momente, wo er nicht auf Sendung ist, sage ich mal. Also es gibt ja unter Moderatoren immer so scherzhaft den Wortwechsel, wenn man ja auch zu Hause weiter moderiert, der moderiert sogar an der Ampel bei Rotlicht. Und vielleicht ist er ja ständig sozusagen, weil er auch ja diese Präsenz, diese Transparenz mit seiner Partei propagiert. Und da will ich jetzt darauf hinaus, dass man sich nämlich ja bewusst diese Partei ausgesucht hat, weil man möglicherweise nichts zu verbergen hat, nichts verbergen will oder weil man ein Sendungsbewusstsein hat. Und da steckt ja auch das Wort Sendung drin. Also vielleicht ist der 24 Stunden auf Sendung, selbst im Schlaf möglicherweise.
Nee, das glaube ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich glaube, es ist sogar ganz das Gegenteil von dem, was wir so wahrnehmen von ihm. Wir haben sehr lange Interviews mit den dreien geführt und das mit Christopher Lauer war für mich, also ich habe gerade in dem letzten, was wir dann noch geführt haben, das, was eigentlich jetzt die Interviewgrundlage nochmal für diesen langen Film, für das Alles Liquid war, habe ich, glaube ich, ihn so ein bisschen besser verstanden. Er hat gesagt zum Beispiel, dieses ganze Post-Privacy, also zu sagen, ich gebe meine Privatsphäre auf und stelle quasi alles für die Öffentlichkeit zur Verfügung, da ist überhaupt kein Anhänger von und das macht er auch nicht. Das heißt, er hat zehntausende Tweets, aber er gibt nichts Privates preis. Er sagte dann, guck doch mal bei Google, wo ich zur Schule gegangen bin. Es ist nichts zu finden über ihn als Person, über das, was über seine Aufgabe als Politiker hinausgeht. Das heißt, er twittert als Politiker und er sagt auch, er überlegt sich sehr genau, was er an Botschaften in die Welt hinausschickt. Das Privateste, an das ich mich erinnern kann, war, dass er geschrieben hat, dass er im Kino war und welchen Film er da geguckt hat. Aber selbst das war halt ein piratentypischer Film, den er da geguckt hat, sodass ich auch da glaube, auch da hat er sich überlegt, was er da macht. Ja, also dieses, ich glaube, er spielt eine Rolle. Und da haben wir uns auch mit ihm im Interview ein bisschen gestritten, dass wir gesagt haben, Politiker müssen doch authentisch sein. Ich muss doch wissen, was ist es für eine Person, die da für mich im Parlament sitzt, der ich meine Stimme geben muss. Und er sagt halt, dass was wichtig ist, ist zu gucken, was mache ich als Politiker? Ist das gut oder nicht gut? Ist es das, was ich versprochen habe oder nicht? Und dann kann man ja entscheiden, ob er mich nochmal wählt oder nicht. Wen ich privat treffe, wie ich wohne, das spielt da überhaupt keine Rolle. Und das fand ich sehr interessant, weil es dem widerspricht, was wir gemeinhin von den Piraten wahrnehmen oder über sie zu wissen glauben.
Ich habe eben mal gerade geguckt.
Oh, man, jetzt kriege ich aber einen Schreck hier. Ich dachte, der Christopher Lauer hat sich eingehackt.
Nein, ich weiß nicht, sieht man es jetzt gerade? Ich wollte eigentlich.
Ich habe es gesehen,
mein Second Screen gerade freigeben und mal sehen, ob ich das ja kriege ich hin. Er hat, man sieht es vielleicht hier, gerade auch Pferd wieder getwittert, ne? Also da sind auch so ein paar absurde Geschichten dabei, die ganz witzig sind, wie ich finde. Aber er ist ziemlich präsent. Und die Frage ist, ob man mit so einer Kamera diese Präsenz eher verstärkt oder ob du als Macher versuchst, dann doch Momente zu bekommen, wo du glaubst, dass er so ist, wie er ist. Aber wenn du beschreibst, er ist nie so, wie er ist, bist du ja gescheitert, oder?
Na, ich weiß nicht, ob ich gescheitert bin. Und ich weiß auch nicht, ob er nicht doch so ist, wie er ist. Also die Piraten würden jetzt sagen, es ist jetzt Meta, total Meta, was wir hier machen. die Frage, ist Christopher Lauer das, was er spielt, die Person, die er spielt? Also dritte Ecke drum. Ich glaube, man muss ihn einfach so nehmen, wie er ist und gucken, ob man damit klarkommt oder nicht. Ja, ich glaube nicht, dass er sich dann, wenn er zu Hause ist, seine Mission Impossible-Maske abreißt und darunter ist Helmut Kohl. Auch wenn das halt typisch ist. das nicht. Also ich glaube, es ist schon relativ nah dran an dem, was er ist. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass er zum Beispiel, wenn er zu einer Talkshow geht, also wir haben ihn begleitet zu einer Talkshow und den Moment, bevor er auf die Bühne geht, da war er so, ja, so hoch konzentriert, aber noch so ein bisschen unsicher, ja, in der Haltung. Und in dem Moment, wo er angekündigt wurde, wo es halt hieß, hier ist unser Gast Christopher Lauer, hat er den Turbo eingeschaltet und war wie ausgewechselt und hat in dieser Talkshow, das war der Besuch bei Stuckrad Barre, auch sein Konzept durchgezogen. Das heißt, er hatte sich davor überlegt, was wird der Stuckrad Barre mit mir anstellen wollen und wie kann ich dagegen halten? Und was er gemacht hat, war, er hat Kette geraucht. Also das heißt, er hat in dieser Sendung eine Zigarette nach der anderen durchgezogen. Ich glaube, es waren in der Dreiviertelstunde fast 19 Stück waren es, glaube ich. Und das war dann quasi der rote Faden, den er selber durch diese Sendung durchgewoben hat. Das ist nur ein Beispiel davon, wie er halt mit Medien spielt.
Und ist es nun dein Wunsch gewesen, das zu durchbrechen, gerade so eine Momente der hochkonzentrierten Vorbereitung auf so eine Sendung zu erhaschen, um irgendetwas damit zu belegen? Oder habt ihr euch gesagt, wir wollen drei unterschiedliche Piraten einfach ein Jahr begleiten und dann soll der mündige Fernsehzuschauer aus unserer Montage der besten Sequenzen, wo wir meinen, die stehen für etwas, sich selbst den Film im Kopf zusammenbauen? Ich muss dazu sagen, wir reden, liebe YouTuber und sonst wie Angeschlossenen, gerade über einen Film, der erst in rund anderthalb Stunden von ZDF Info ausgestrahlt wird, nämlich 0.20 Uhr am 19.09. dann mittlerweile. Und er wird sicherlich auch in der Mediathek beim ZDF stehen. Alles Liquid, ein Jahr nach der Machtübernahme im Berliner Abgeordnetenhaus durch die Wahlen am 18. September 2011. Carsten Behrendt ist einer der Autoren. Und ja, an dich eben nochmal die Frage, bist du mit so einem Konzept oder mit einer These reingegangen in die zumindest dann doch vielleicht Montagearbeiten?
Also ich glaube, dieser Film, der soll ja vor allem die drei zeigen, wie wir sie erlebt haben. Und ich habe gar nicht so sehr diesen Anspruch gehabt, oder wir, Kai und ich, die Piratenpartei zu porträtieren an der Stelle, sondern drei junge Menschen, die plötzlich Politiker wurden, nämlich über Nacht ins Parlament katapultiert wurden, die durchaus auch andere Lebenspläne hatten, also nicht von vornherein es darauf angelegt hatten, im Parlament zu landen und zu gucken, wie verändern die sich. Und ich glaube, also das war unser Ziel, das durch die Montage zu erreichen. Wir haben ja bei dem Film auf einen Kommentar von uns verzichtet. Das heißt, die drei erzählen ihre Geschichte selber. Natürlich montieren wir so, dass es bei uns einen Sinn ergibt und eine Geschichte erzählt, aber letzten Endes erzählen die drei ihr Jahr selber. Und das ist auch relativ ungewöhnlich, glaube ich, für eine Geschichte über Politik oder Politiker.
Jetzt komme ich zu einer Frage, die eigentlich normalerweise nur Journalisten gestellt bekommen, die militärisch berichten, nämlich
Embedded.
Naja, aber das ist jetzt psychologisch. Wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Jahr mit Menschen zu tun habe, die ich auch erlebe, wenn die Kamera aus ist, dass man so auch sich aneinander gewöhnt, inwieweit verliert man da möglicherweise die nötige Distanz oder will man das oder wolltest du es vielleicht gar nicht? Wolltest du dich in diesen Sog hineinziehen lassen? Das ist ja mal, also ist ja keine schlimme Frage, embedded zu sein. Warum nicht in Anführung vielleicht so eine Art Tierfilmer zu sein?
Tierfilmer trifft es ganz gut.
Unsichtbar zu sein, ja, möglichst viel mitzubekommen, aber dennoch für den Objektgegenstand oder für das Subjekt dann letzten Endes sowas wie eine Witterung aufnehmen, Gefühl kriegen, vielleicht auch Verständnis dafür zu bekommen, wie jemand ist, warum er so ist.
Das gilt grundsätzlich für meine Arbeit und also dass ich probiere zu verstehen, warum macht jemand die Sachen so, wie er sie macht und wie geht es ihm dabei. Das ist im Prinzip mein Anspruch an die Arbeit, das so gut wie möglich zu verstehen und dann auch zu erzählen. Und hier haben wir halt die besondere Situation, dass es eben Politiker sind. Und da setzen natürlich sofort diese Reflexe ein, Vereinnahmung, Gemeinmachen, viel stärker, als es sie jetzt bei einer Geschichte über einen Pizzabäcker oder einen Postboten wäre. Das ist natürlich auch verständlich, aber letzten Endes ist Politiker ja auch Beruf. Und in diesem Beruf oder in dieser Aufgabe, die in dem Fall die Öffentlichkeit diesen Menschen zugewiesen hat, haben wir sie eben begleitet. Und vereinnahmen lassen tun wir uns natürlich in dem Maße, dass wir uns auf diese Menschen einlassen. Das heißt aber noch nicht, dass ich, um einen Film über die Piratenpartei zu machen, sie auch wähle oder gut finde, oder auch, dass ich meine Protagonisten richtig gut finde. Also, dass ich jetzt sage, das sind meine besten Freunde. Nee, das muss nicht sein. Ich kann mich gut mit denen verstehen. Was ich probiere immer, oder was ich eigentlich auch mache, ist, wenn ich merke, hier bricht irgendwas oder hier passt was für mich nicht zusammen, dann thematisiere ich das auch und spreche das in der Situation an, stelle eine Frage, entweder bei laufender Kamera oder wenn was doof gelaufen ist oder ich mich ärgere, dann sage ich das auch gleich, damit die Person, die ich filme, halt auch weiß, woran sie bei mir ist. Also ob ich sie an der Stelle irgendwie vorführen möchte und bewusst irgendwo in eine Falle laufen lasse. Oder das ist der Eindruck, den ich halt vermeiden möchte. Ich möchte nicht, dass jemand denkt danach, Mensch, der hat mich jetzt gelingt. Ich wusste überhaupt nicht, dass da am Ende sowas bei rumkommt.
Ich habe mal Alexander Osang, den Spiegelautor und früher war auch bei der Berliner Zeitung, gefragt. Der ist ja bekannt geworden für seine ziemlich genau beobachteten Porträts. Und ich sag mal, nicht immer kommen die Porträtierten wirklich gut weg dabei. Ob er nicht Angst hat, dass die, wenn man sich dann zum zweiten Mal begegnet, die Leute sauer auf ihn sind und vielleicht bekommt er auch nie wieder eine Chance, jemanden zu interviewen daher, weil er sich das sozusagen damit versaut hat, dass er eben so offen geschrieben hat. Und er sagte, er hat Freunde genug. Er braucht die Freundschaft derjenigen, die er dort beschreibt.
Nee, ich mache den Job ja auch nicht, um neue Freunde zu finden. Also,
Nein, aber vielleicht ist es ja so interessant, die Piratenpartei, dass man eben doch länger dranbleiben will als ein Jahr.
Und nee, Moment, das sind jetzt auch an der Stelle, also wenn ich sage, länger dranbleiben, dann würde ich sagen, an diesen drei Personen. Das ist das, was mich fasziniert. Und auch noch einige andere aus der Fraktion oder aus der Partei. Was ist nicht so sehr jetzt die Partei an sich, sondern es sind diese Menschen, die ich faszinierend finde, die aus einer Generation, wo alle gesagt haben, immer total politikverdrossen und kein Bock mehr, dann auf einmal sagen, sie binden sich eine ganze Partei ans Bein und machen Politik. Ja, ich meine, die könnten auch in irgendwelchen Start-ups hocken und von da aus die Welt verändern. Aber nein, sie haben gesagt, wir setzen uns in ein Parlament und tun uns das da an, was ja eigentlich viele Jugendliche total uncool finden. Und auf einmal kommen diese, die sagen, wir machen jetzt mal Piraten und tun uns das an.
Ich möchte dir nicht vorenthalten, dass es auch Leute gibt, die skeptisch mit dir und deinem Film umgehen. Zum Beispiel hier hat Doppelt Null, Pony Schlechter, mir vorab schon mal seinen Kommentar, ungesehen natürlich, wir müssen sagen, der läuft erst 0.20 Uhr, der Film. Vorschau zur Piraten-Doku klingt schon einseitig, wenn nur drei Piratenabgeordnete begleitet wurden. Viel erwarte ich nicht. Dazu muss man sagen, ich habe mich erkundigt, ob er vielleicht irgendwie in der Piratenpartei ist. Und er sagt, er ist nur passiv beteiligt an der Sache, aber er beobachtet das eben sehr genau. Und die, ich sag's mal jetzt mit meinen eigenen Worten, die mediale Darstellung der Piratenpartei ist natürlich auch teilweise. Also man kann schon misstrauisch sein, ne? Auch wenn man jetzt erstmal deinen Film noch nicht gesehen hat, denke ich mal, aus diesem Gespräch wird schon deutlich, dass du mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangegangen bist. Die Länge der Beobachtung spricht für eine gewisse Seriosität. Es wird sicherlich kein so konservativ geschnittener Film sein. Du hast es erwähnt, lange Brennweiten auch benutzt, verschiedenes Aufnahmematerial, also auch so ein bisschen modern geschnitten, nehme ich mal an. Dafür
eigentlich ziemlich klassisch.
Ja. Ja. Was ist für dich klassisch? Beschreib's mal.
Klassisch heißt keine großen Effekte, harte Schnitte, ehrliche Schnitte und die Geschichte halt eigentlich so roh zu erzählen, wie sie ist. Also nicht groß irgendwie da klippig zu arbeiten, sondern eben eher dokumentarisch.
Aber du hast sicherlich Musik irgendwie benutzt?
Ja, genau. Musik haben wir eingesetzt, auch aus dem Piratenumfeld. Der Titelsong, den wir eingesetzt haben, ist von der Band Pornophonique, heißt Sad Robot. Und da gleich eine kleine lustige Anekdote. Wir haben sie kontaktiert und haben gefragt, ob wir dann den Song auch nutzen dürfen für den Film. Und es gibt halt normalerweise die Abrechnung über die GEMA mit den Künstlern, dass die dann eben ihre Tantiemen bekommen. Und wir hatten schon so gedacht, wird das wohl bei dieser Band sein, denn die Piraten und die GEMA, das sind ja nicht unbedingt die besten Freunde. Und Dann schrieben die zurück, natürlich finden wir die GEMA total doof. Sie haben da so ein alternatives Abrechnungsmodell und wenn es das Formularwesen im ZDF hergibt, dann würden sie sich freuen, wenn wir das darüber machen könnten. Wir dürften aber natürlich auch die Musik so einsetzen umsonst und das fanden wir klasse. Also auch da hilft erstmal vorher fragen, dann anklopfen und dann regeln sich viele Dinge. Ja, aber Musik haben wir eingesetzt, das war die Frage, ja. Entschuldigung.
Nee, das ist ja für mich für einen Dokumentarfilm immer so eine Sache. Was kann Dokumentarfilm und Musik tatsächlich in der Kombination bewirken? Weil Musik ist natürlich in erster Linie immer eingesetzt bei Filmen, um entweder einen eigenen Kommentar zu geben zu der Szene, die man sieht, um Emotionen zu verstärken oder vielleicht eine gegenläufige Geschichte zu erzählen, ja. Also als Kontrast. Und in so einem Dokumentarfilm, so habe ich es jetzt verstanden, ist es eher um sozusagen eine akustischen Ebene sozusagen das Milieu zu beschreiben.
Es ist natürlich kein Dokumentarfilm. Jeder Dokumentarfilm, der das sieht, der haut mir das um die Ohren und sagt, wie kannst du unsere Filmform dermaßen in den Dreck ziehen? Wir haben dokumentarisch gearbeitet, das heißt minimalinvasiv, als Fliege an der Wand wirklich zu gucken, so wenig wie möglich einzugreifen. Wir haben mit den Mitteln der Reportage gearbeitet, also begleiten, hinterherlaufen, mitgehen, erleben. Und es heißt jetzt Doku und Dokumentation ist es eigentlich nicht im klassischen Sinne, auch wenn wir halt diese Interview-Situationen haben, die nicht aus der Situation heraus sind, aus dem Erleben, sondern nachträgliche Einordnung machen. Also ich mische da ganz gern und vielleicht ist das, das, wo du sagst, ist vielleicht ein bisschen anders, gern diese ganzen Stilformen, um am Ende einen interessanten Film zu erzählen. Aber so diesen ganzen Dogma-Kram ist da nicht so mein Ding. Also der Anspruch war, und ich muss ganz kleines bisschen ausholen, eine politische Analyse mit den Mitteln der Reportage zu machen. Das heißt, stolz bin ich dann, wenn ich bestimmte Beobachtungen halt so stehen für einen Teil dieses dessen, was einer Phase, in der Politiker da gerade steckt. Und eine Szene, die ich ganz bezeichnend fand, war der Abschied der FDP-Fraktion aus dem Abgeordnetenhaus. Die haben die 5%-Hürde nicht genommen, haben ihre Büros dann ausgerechnet für die Piraten räumen müssen. Und dann gibt es die Begegnung von Simon Kowalewski mit seinem Che Guevara-Pullover und Martin Lindner von der FDP, ehemaliger Fraktionsvorsitzender, jetzt Mitglied im Bundestag. Und die beiden prallen aufeinander. Und Martin Lindner schlägt ihm dann ganz großzügig vor, doch das Vorsitzendenbüro zu nehmen, weil das ja das Beste sei. Und daraus entwickelt sich halt ein ganz schönes Gespräch. Und das steht für mich so sinnbildlich dafür, wie dieser Clash da quasi ist, wie dieses Neue auf das Etablierte trifft. Und so richtig was zu sagen hatten sie sich in dem Moment nicht. Und da irgendwie dabei zu sein, das fand ich toll. Und auch den Wahlkampf im Saarland, muss ich sagen, der fällt mir auch noch spontan ein. Das fand ich auch sehr spannend.
Gibt es eine Fortsetzung?
Das ist ein guter Punkt. Also das müssen wir mal gucken, wie das weitergehen kann und ob es weitergeht. Inhaltlich muss ich sagen, bräuchte ich jetzt erstmal so ein bisschen Abstand von den Piraten, weil das war jetzt so intensiv, diese letzte Phase. Ich arbeite nebenbei noch an einer weiteren Doku und habe probiert, alles unter einen Hut zu kriegen. Das war irgendwann jetzt einfach zu viel. Insofern bin ich jetzt auch erstmal durch damit und muss das alles erstmal sacken lassen. Und ich glaube auch, dass das nächste Jahr, das wird unter einer anderen Überschrift stehen. Irgendwie das vieles verändert sich einfach jetzt. Und wir haben für uns noch nicht die Frage beantwortet, wie und ob das weitergehen kann. Eigentlich muss es weitergehen, weil die Legislaturperiode ist 5 Jahre lang, nächstes Jahr ist die Bundestagswahl und eigentlich können wir gar nicht anders, als doch irgendwie weiterzumachen.
Vielleicht hat ja Herr Bellut, der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, gerade uns zugesehen. Wenn nicht, berichtet ihm davon. Aber ich will nicht vorwegnehmen, vielleicht ist ja das Urteil der Zuschauer um 0.20 Uhr eher vernichtend, Carsten. Ich hoffe es nicht.
Gut, aber, dass wir vorher gesprochen haben.
Ja, natürlich. Ich kann jetzt nur noch mal sagen, also die es gerade live sehen, am 18. September um 23 Uhr und 4 Minuten und 24 Sekunden. Deswegen steht die Uhr da. Das ist so wie bei Terroristenvideos, wenn man da so eine Tageszeitung früher hatte, habe ich jetzt hier die laufende Atomuhr, damit man also sieht, für den Fall, dass man es dann tatsächlich zeitversetzt sieht, im Medienmagazin-Kanal bei YouTube, dass das eine Aufzeichnung ist, liebe Fernsehzuschauer. Aber wer ist denn heute noch so leichtgläubig und denkt, wenn er was anklickt, das ist live? Das war jetzt live, zumindest in dem Stream. Ich bedanke mich bei Carsten Behrendt. Ich klicke ihn nochmal an. So sieht er aus. Und sein Film 0:20 auf ZDF Info. Und wann gibt es die Wiederholung? Vielleicht sollte man das nochmal sagen. Ich habe zumindest zwei Wiederholungen gesehen. Kannst du die auswendig?
Es gibt eine Wiederholung am 27. September, weiß ich. Hat mir unsere Redakteurin vorhin noch gesagt. Und es gibt ganz, ganz frisch eine Ausstrahlung auf Phoenix, die dazu gekommen ist. Ich glaube, die ist am 25. September. Die Kollegen haben vorhin gerade angerufen. Also es ist ganz neu, dass die haben es extra noch ins Programm reingenommen. Also auf Phoenix läuft der Film auch, ich glaube, am 25. September.
Und ich sehe gerade, das ist ja das Gute, wenn man jetzt hier so ein bisschen vernetzt ist, am 19. September, also das ist dann, ja, glaube ich, ja, ist ja gleich, 17 Uhr gibt es nochmal auf ZDF Info eine Wiederholung und am 20. September um 8 Uhr, also für jede Tageszeit was dabei, aber wir wissen ja alle, die wir zu den jungen, technikaffinen Menschen gehören, dass man das natürlich in der ZDF-Mediathek bekommt und ganz Findige wissen auch, wie man sich das da runterlädt und dann Filme auf die
Webseite kommt.
Doch. Wir können
doch, den Versuch machen. Wir freuen uns ja über jeden Zuschauer. Wir werden vielleicht dann noch das Video in HD auch nochmal zur Verfügung stellen. Wir arbeiten dran.
Und ich nehme an, dass du auch interessiert bist daran. Heute hat es irgendwie nicht geklappt. Ich habe hier Kritik bekommen, das will ich nicht vorenthalten. Hier hat Jürgen Potzkoten geschrieben, ist es gewollt, dass man den Livestream zum Interview nur findet, wenn man zufällig nach Raute R1MM sucht oder bin ich einfach zu doof? Nein, möglicherweise war ich zu doof. Das war der Hashtag für diesen Hangout on Air. Und ich dachte, das ist das Bequemste, wenn man es eintippt und habe das natürlich so getwittert. Aber wahrscheinlich hätte ich da irgend noch ein Catchword nehmen müssen, wie Piraten oder ZDF-Info, keine Ahnung. Beim nächsten Mal machen wir es besser. Das war der erste Live-Talk für das Medienmagazin auf diese Art und Weise. Video-Talk, wenn man so will. Wir müssen auch erst lernen. Learning by doing. Und das habe ich heute gemacht mit Carsten Behrendt. Ich bedanke mich. So, jetzt werden wir es nochmal frisch machen und dann 0:20 in den Wohnzimmerbereich begeben oder da auch, wo immer die Empfangsgeräte stehen. Aber ich sag mal, vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden dennoch. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.